aus ihr mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeit gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In dem Maße, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihrer Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuerbrunst sehen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, weh, weh, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte von köstlichstem Holz, von Erz, Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden. Und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden. Du wirst sie nicht mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von dir reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser so großer Reichtum verwüstet und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuerbrunst sahen, wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle die Schiffe auf dem Meer hatten reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat sie an euch gerächt. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Und durch deine Zauberei wurden alle Heiden verführt. Und in dir wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind, auf Erden. Es ist viel gerätselt worden, was die Hure Babylon darstellt. Die Hure Babylon in sich, wir haben das ja das letzte Mal gesehen, dürfte wohl von der Prophetie her, auch weil es in der Offenbarung steht, weil es in dieser Bildersprache steht, ich sage es mal ausdrücklich, in erster Linie, es gibt Prophetien, die mehrschichtig sind, in erster Linie ein Gegenbild sei zu der anderen Stadt, zu dem neuen Jerusalem, zu dem geistlichen Jerusalem, zum Leib Jesu Christi, zu der Gemeinde. Das heißt, die Gegenüberstellung zweier Städte, wo beides etwas Geistliches symbolisieren. Unabhängig davon schließe ich gar nicht aus, dass das tatsächlich passieren wird, dass eine der Städte so gerichtet wird. Wenn man die Kommentare liest, ich lese die eigentlich in der Regel nicht, aber manchmal gucke ich nach, zum sehen, was die Brüder sagen. Ja, da kam das Tollste raus. Der eine sagt, es ist Jerusalem. Der andere sagt, es ist Rom. Der dritte sagt, es ist Babylon selber. Also Saddam Hussein baut das Ding auf. Der vierte sagt, es ist New York. weil ich ihn ausschließen würde. Das ist ja gar nicht so dumm, wenn man es mal genau liest. Aber es spielt gar keine Rolle. Wir haben es zuerst mal mit der geistlichen Wahrheit zu tun. Nämlich diese Bilder, die hier uns dargeboten werden, dass du dort nicht mehr den Leuchter findest, die Gemeinde. Dass du nicht mehr die Braut findest, die Gemeinde Jesu Christi. Und dass du auch nicht mehr den Bräutigam findest, der Herr Jesus. Das deutet alles eindeutig darauf hin, dass er Gegenbild ist zu der Gemeinde Jesu, zum Neuen Jerusalem. Und zwar in der Bildersprache der Schrift, dass wir es hier mit dem geistlichen Gebilde der Antikirche zu tun haben, der Antigemeinde, das heißt der falsche Gemeinde, der abgefallene Christenheit, der Hure Babylon, die wird durchgehen durch alle Denominationen, durch alle Kreise, die wird nirgends Halt machen, sondern die geht quer durch. Aber wenn wir uns Vers für Vers einfach betrachtet, was hier die Schrift sagt. Und zwar, die Hure wurde ja in 17 massiv beschrieben und jetzt sagt er, nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen und hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Jetzt haben wir wieder die Tatsache, dass Gott uns das Bild der Hure aus himmlischer Sicht zeigt. Das heißt, wir sehen jetzt hinter die Kulisse. Das deutet auch wieder darauf hin, dass die symbolische Wahrheit gemeint ist. Hier kommt der Engel, der das dann erklärt. Ich denke, dass man dazu Amos 3, Vers 6 verstehen muss. Einfach um zu sehen, was hier passiert. Und zwar, wir haben hier eine Tatsache. Und hier sagt Gott, kann man in die Posaune stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tue. Im Hesekiel steht, das Böse und das Gute geht am Herrn vorbei, es wird kontrolliert. Und das ist wieder das, was wir ja gesehen haben mit der Hure Babylon. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass Gott ihr selber den Kelch gegeben hat. Das ist nicht der Teufel, sondern der Teufel darf sich hier nur letztendlich zur letzten Verführung aufmachen. Aber Gott selber hat der Hure den Kelch gegeben, als Strafgericht über die Völker. Und das ist auch der Grund, warum hier der Engel kommt. Gott zeigt es. Dieser Engel hat große Vollmacht und er erleuchtet, er zeigt und er zeigt eigentlich auch indirekt an, dass Gott es kontrolliert. Und ich denke, das ist von ganz entscheidender Bedeutung. Das, was hier draußen passiert in dieser Welt, das geht der Gott vorbei. Das ist nicht das große Drama der Menschheit, sondern das ist das große Drama der Menschen Gott gegenüber. Wenn sie Gott ins Angesicht lästern, wenn sie jede Sünde begehen, die Gott verboten hat, wenn sie inzwischen auch die Deutschen im Zustand sind, wo sie nicht einmal mehr sich ihrer Sünde schämen, sondern weil es offen mit frecher Stirn geschieht. Du musst nur eine Zeitung aufschlagen. Du musst dir die Medien angucken, was da passiert. Das ist eine Katastrophe. Gott wird ins Angesicht gelästert und dann geht Gott einfach hin und gibt sie dahin. Und lässt die Hure, lässt sie entstehen, lässt dem Teufel zu, dass er die Menschheit verführt. Gibt der Hure sogar noch den Kelch, dass sie die ganze Menschheit in der Rausch des Wahns, des religiösen Wahns versetzt. Das ist ein Gericht Gottes, das muss uns klar sein. Und Gott hat für die Gläubigen bloß eine Botschaft. Die atmet durch die ganze Kapitel durch, ob ihr im Alten Testament oder Neues Testament lest. Nirgends steht, verbessere die Hure. Sondern die Bibel sagt ganz klar, für einen Gläubigen gibt es nur einen Weg. Geh aus von ihr, Finger weg, raus. Das ist das, was Gott sagt. Aber es muss uns klar sein, dass es ein Gericht Gottes ist. Und zwar, wenn man jetzt zwei guckt, er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große, sie ist eine Behausung der Dämonen geworden. Und ein Gefängnis aller unreiner Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Und hier haben wir jetzt einmal eins, diese Hure ist gefallen, das heißt, es ist vorprogrammiert. Das ist nicht irgendein Zufallsprodukt, wenn man Jesaja 21,9 liest, sondern da ist etwas passiert. Siehe, da kommt ein Reiter, ein Mann mit einem Doppelgespann, der hob an und sprach, gefallen, gefallen ist Babel und all ihre Götzenbilder hat er zu Boden geschmettert. Das heißt, das, was hier passiert, ist eine alttestamentliche Prophetie, die Gott schon im Jesaja prophezeit, wo er sagt, die Hure wird fallen. Und das ist das, was wir prophezeien können. Der antichristliche Staat, der sich jetzt zusammenbraut, er wird fallen. Er wird dem Gericht Gottes zugrunde gehen. Aber vorher, und das ist ganz wichtig, vorher, bevor der antichristliche, dieser Weltstaat, der jetzt entsteht zur Zeit, der überall praktisch zu erblicken ist, bevor das passiert, wird die Hure, das heißt diese Welteinheitsreligion, die ausgeht, und das ist ja das Drama von der abgefallenen Christenheit. Die Christenheit spielt das Herzstück da drin, das ist das Schlimme. Der Papst hat schon vor Jahren in Assisi hat er das erste Mal diese Zusammenkunft gehabt. Und der Reporter, ich habe das ja vom österreichischen Rundfunk gehört, das ist interessant, das ist ein katholischer Sender, da hast du dann gehört, wie er sagte, auf dem Altar steht neben dem Kreuz der Gong. Klar, Buddhisten, Hinduismus. Das heißt, da ist Religionsvermischung, da ist jedes Gräuel, das Gott verboten hat. Und das passiert. Und was ganz wichtig ist, bevor der Antichrist fällt und in die Hölle geht, bevor der antichristliche Staat in der Schlacht von Harmageddon samt allen Truppen zerschlagen wird, vorher geht die Hure zugrunde. Und zwar, das ist ja das Furchtbare, letztendlich, für den Wahn dieser Leute, die sich hier mit diesem Gebilde einlassen, dass letztendlich das Tier selber, der antichristliche Staat, die Hure richtet. Gott benutzt den Staat, um die Hure zu richten. Also das muss man sich bewusst sein. Bloß zur Zeit läuft es halt auch andersrum. Zur Zeit sorgt die Hure dafür, dass der Antichrist kommen kann. Ist gar keine Frage. Sind wir mittendrin. Aber jetzt kommt etwas. Wir sehen hinter die Kulisse. Wir sehen nach außen die religiöse Verführung. Aber Gott sieht es anders. Man hat hier wirklich einen Blick hinter das Geheimnis der Hure, hinter die Kulisse. Und er sagt hier ganz klar, sie ist eine Behausung der Dämonen geworden. Ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Das heißt, also wenn man die Bibel wörtlich nimmt, das müssen wir ja tun, dann sagt die Bibel ganz klar, es war nicht immer so. Die Hure war nicht immer eine Hure. Die Hure war einst die Braut des Lammes. Die Hure war einst eine blühende Urgemeinde. Und im Lauf der Zeit ist sie abgefallen. Ist immer mehr zur Hure geworden. Sie wurde dazu. Das war kein plötzliches Gebilde, sondern es ist langsam passiert. Begonnen hat es, und das ist für mich das Erschütternde, bereits bei den Schülern vom Jünger Johannes. Bereits dort beginnt in der Kirchengeschichte ganz langsam Sakramentalismus. Dort beginnt zum Beispiel schon die Rede, das Abendmahl ist nur dort einzunehmen, wo der Bischof ist. Dann beginnt schon die Kindertaufe. Dann beginnt die Vermischung mit der Welt. Das ist ja immer die Taktik gewesen der Hure, dass sie sich, wenn sie jemanden nicht kriegt, einfach mit ihm vermischt. Das ist das Furchtbare, was hier passiert ist, dass man die ganze heidnische Kulte aufgesaugt hat, wie ein Staubsauger. Man hat alles genommen, was nichts ist. Ihr müsst mal gucken, was ist denn das alles, was hier passiert? Wenn du mal die Gewänder siehst, wenn du das einmal siehst, Beichte, wenn du Tonsur siehst, wenn du alle diese Praktiken siehst, du wirst sie immer wieder finden. Wer Zeit hat, möge mal das deutsche Buch von Hislop lesen, die zwei Babylons. Dort finden wir das tatsächlich zu Babylons. Ich weiß nicht, wie es deutsch heißt. Ich glaube, die zwei Babylons, was ich im Kopf habe. Scheißegal. Ihr Bücherei steht's. Auf jeden Fall. Man sieht, wie das langsam sich entwickelt hat. Und da gehört dazu der Mutter-Kind-Kult. Und den haben fast alle Völker, alle Religionen haben Mutter-Kind-Kult. Wenn du nach Japan gehst, kannst du Mutter-Kind-Kult haben. Du hattest im Altertum Mutter-Kind-Kult. Es war immer da. Und du siehst hier, die Hure hat im Laufe der Zeit ihre Eigenschaft als Gemeinde Jesu geopfert zugunsten des Erfolges. Und das ist immer das Schlimme. Und hat angefangen, die heidnische Kulte aufzusaugen. Zum Beispiel, das Ding war einfach. Karl der Große hat die Sachsen missioniert. Er hat das ganz einfach gemacht. Und die Sachsen konntest du einfach missionieren. Das ist ein Kampfvolk gewesen. Ein Kampfvolk aus dem Heidentum. Der hat die an den Fluss gestellt, hat ihnen die Speerspitze oder das Schwert an die Gurgel gehalten. Dann hat er gesagt, entweder Bekehrung zum Katholizismus oder Tod. Und die Sachsen waren die dumm. Die haben gesagt, ist okay. Wir haben halt katholisch, der Form nach. Was die aber mitgebracht haben, ihre ganze Okkultismus, und das ist das, was du in der deutschen Kultur auch findest, diese ganze okkulte Wurzel. Ob das Weihnachten, Ostern, ob das andere abergläubische Kulte oder ähnliches ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wir haben es gekriegt von der Heide, weil die Hure Babylon aufgesucht hat. Sie ist erst langsam geworden, aber sie ist letztendlich eine Behausung am Ende der Dämonen, das ist ein Dämonentempel. Das muss uns klar sein. 1. Timotheus 4,1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Verstellungskunst von Leuten, die Betrug lehren, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat und so weiter. Also hier ist eine eindeutige Identifikation. Zum Beispiel Verbot der Ehelosigkeit ist letztendlich eine der typischen Lehren der Dämonen und es gehört hier dazu. Also du siehst, wie sich diese Lehre entwickelt haben. Die gab es früher nicht. Es gab fast alles nichts. Es gibt Traktate, wo du die Dogmen der Kirche siehst, wie die sich entwickelt haben. Das gab es alles früher nicht. Also hier ist ein Prozess und er geht dann so weit und sagt, es ist ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel. Wenn man jetzt Jesaja 18, Vers 6 ansieht, dann sieht man hier, wie die Bibel mit diesen Bildern, das sind ja Bilder, immer wieder die Finsternismächte bezeichnet. Hier hast du zum Beispiel das Problem, wenn man sich nicht beschneiden lässt, diese Ranken, das ist ja das berühmte Kapitel Jesaja 18, wenn sich jemand innerlich nicht beschneiden lässt, dann passiert etwas. Auf diesen Ranken, die nicht beschnitten sind, heißt laut Vers 6, sie werden also den Vögeln der Berge und den Tieren des Feldes überlassen, dass die Raubvögel darauf den Sommer verbringen und alle Tiere des Feldes darauf überwintern. Gilt für Finsternismächte. Das heißt, wir haben es bei den unreinen Geistern, auch bei den Vögeln, mit Finsternismächten zu tun. Man sieht es in 1. Mose 15, Vers 11, als Abraham sein großes Opfer bringt. In dem Moment, wie er sich Gott hingibt, passiert etwas. Und er brachte solches alles und er zerteilte es mitten voneinander und legte einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht und es fielen Raubvögel über die Opfer her. Aber Abraham verscheuchte sie. Wenn ein Mensch beginnt, sich Gott hinzugeben und wenn Menschen das Opfer bringen, das ganze Opfer, dann in der Regel kommt die Finsternismacht. Und die Bibel sagt hier ganz klar, er verscheuchte sie. Und das ist die Aufgabe der Gläubigen. Sie dürfen hier nicht nachgeben, sondern sie müssen Widerstand leisten gegen diese Dinge. Matthäus 13, da sehen wir das nochmals, Vers 4. Da haben wir wieder die Vögel. Also Vögel, ein Bild für Finsternismächte. Tiere, ein Bild für Finsternismächte. Das Symbolsprache der Bibel. Hier wird das Wort Gottes ausgesät. Und als er säte, fiel etwas an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und dann erklärt er nochmals in der Auslegung. Und zwar Vers 19, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das sind die Vögel. Vögel stehen für Finsternismächte, letztendlich. Und damit sagt die Bibel eindeutig, diese Endzeitkirche, die wird in Wirklichkeit ein Tempel der Dämonen sein. Sie wird voll Finsternismächte sein und sie wird diese ganze Reaktion hervorbringen. Das heißt, sie wird aktiv das Wort Gottes zerstören, genauso wie es hier in Matthäus 13 geschrieben steht. Sie wird das Wort Gottes zerstören. Sie wird das Opfer, die Hingabe der Menschen verhindern. Sie wird dafür sorgen, dass sie dem Teufel hingeben, dass diesen antichristlichen Staat anbetet und in der Person des Antichristen letztendlich der Teufel selber anbetet. Das ist das Ziel der Hure. Sie hat einen anderen Jesus. Sie hat ein anderes Evangelium. Sie hat letztendlich einen anderen Geist. Das ist ein völlig anderes Gebilde. Das kann man natürlich sagen. Wir gewöhnen uns langsam dran. Das ist das Drama. Du gewöhnst dich dran, was da läuft da draußen. Weil du es den ganzen Tag siehst. Aber wir dürfen uns nicht dran gewöhnen. Die Bibel warnt uns ganz, ganz scharf davon und sagt, dieses Gebilde, diese Institution, Offenbarung 14, Vers 8, das lese ich wieder, gefallen, also das ist jetzt Vorprophetie, ist Babylon die große Stadt, weil sie mit dem Blutwein ihrer Unzucht alle Heiden gedrängt hat. Jetzt wird es nochmals wiederholt, dass sie letztendlich die ganze Völker mit diesem Becher, den Gott ihr gegeben hat, die ganze Völker verseucht. Das ist interessant, die Religion findest du überall. Zum Beispiel, du könntest theoretisch auf der Basis der Mystik könntest du alle Religionen vereinigen. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe es lange nicht gewusst, dass selbst der Islam massivste Mystik hat. Und du findest die Mystiker überall. Du findest zum Beispiel auf der evangelischen Seite ein Gerhard Herstegen. Du findest auf der Seite der Katholiken eine Madame Guyot. Du findest in den heidnischen Religionen immer wieder Mystiker. Du findest im Vorläufer der Pfingstbewegung ein Sadhu Sundar Singh. Ich kriege wieder Schläge, wie ich das gesagt habe, die Namen, aber das ist einfach so. Diese Leute waren teilweise Gläubige, aber teilweise wirklich Mystiker. Das müssen wir einfach sehen. Und die Mystik vereint. Und über die Mystik wird auch hier, sagen wir, Religion getrieben. Wir dürfen nie glauben, dass die Hure Babylon offen gottlos sein wird. Sie wird gottlose Reaktionen hervorbringen. Zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe und so, das ist, wo man nicht reden, was das ist. Aber sie wird letztendlich eine Form der Frömmigkeit haben, die teilweise sogar schwer zu durchschauen sein wird. Man muss aufpassen. Und sie sagt nochmals, die Könige der Erde, die Große, lasset sich mit ihr ein. Und das ist doch das, wenn ihr seht, wie plötzlich die Politiker fromm sind, wie sie nach außen hin Frömmigkeit verbreiten. Das ist alles letztendlich eine gewisse Schau, wie die Sportler fromm sind. Alle sind plötzlich fromm. Wenn die alle so fromm wären, dann wäre doch diese Welt ein Paradies. Aber die Welt ist so gottlos und so schlimm, wie sie nie war. Und das was hier sich abspielt, das ist letztendlich ein Anpassen. Man kann fromm werden um des Erfolges willen. Und das ist ja das Wesen der Hure, um des Erfolges willen. Und jetzt gucken wir mal auch die Gemeinde an. Du, wie eine Gemeinde wirklich steht oder ein Gläubiger, das wirst du sehen, wenn die Hure mal zuschlägt. Wenn einmal der antichristliche Staat zuschlägt und plötzlich hast du keine große Gemeinde mehr, sondern wenige. Plötzlich hast du keinen Erfolg mehr. Du bist dann plötzlich die Sekte. Du bist nicht Körperschaft, sondern du bist Sekte. Dann werden wir mal sehen, wer echt ist. Dann wird die Maske fallen. Dann wirst du wirklich einmal sehen, was echt ist und nicht echt ist. Wenn die Leute nicht mehr nachlaufen, wenn sie Angst haben, in die Versammlung zu kommen, wenn sie kommen, wird es schwierig, kostet einen Preis. Dann wirst du sehen, was echt ist. Offenbarung 17, Vers 2. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Er geht so weit, dass er sagt, es geht nicht nur in die Staaten, in die Könige, in die Regierungen hinein, sondern es geht durch bis zur letzten Einzelperson. Und das sind die Medien, die das verursachen, diese Verseuchung. Er sagt hier ganz klar, die Könige der Erde ließen sich mit ihr ein. Jetzt kommt das Nächste und jetzt haben wir praktisch die ganze Machtkonstellation. Und er sagt, und die Kaufleute der Erde, die sind reich geworden der Sache. Die haben letztendlich den Vorteil davon gehabt. Was würdet ihr zum Beispiel sagen, wenn eine Religionsgemeinschaft ohne Anzahl der Person massiv zum Beispiel Verhütungsmittel verbietet, aber gleichzeitig an Fabriken massiv beteiligt ist, dass ihre nämlich gehören, die Verhütungsmittel produziert. Was würdet ihr dazu sagen? Was würdet ihr dazu sagen, wenn zum Beispiel ein Land Krieg führt gegen anderes Land und die Industrie dieses Landes geht hin und liefert dem Gegner die Waffe? Ist was alles passiert? Auch in Deutschland. Wenn man das alles einmal weiß von der Kirchengeschichte und von der Geschichte her, dann siehst du erst, hinter den Staaten, hinter der Religion, steckt wiederum etwas, was die Bibel die Kaufleute dieser Erde nennt, die Große. Früher haben wir es die Hochfinanz genannt, das heißt, die Macht, die geballte Wirtschaftsmacht, die völlig andere Interesse hat. Und die, für mich sind die Politiker und Mackeridge, der große alte Journalist, hat gesagt, das ist ein Marionettentheater des Teufels. Das heißt, die sind Marionetten. Wer wirklich an der Macht ist, das werden wir in der Ewigkeit sehen. Und damit es rauskommt. Und zwar hier sieht man etwas. Es ging um Geld und Wollust. Und das ist letztendlich das, was der Menschheit produziert wird. Wisst ihr, für mich war es ein Schock, als ich auf der Bank gearbeitet habe, da habe ich am Anfang noch ernstlich die Illusion gehabt, dass eine Bank mit Geld handelt. Bis ich dann plötzlich einmal gesehen habe, dass eine Bank, wenn es einmal hart auf hart geht, bereit ist, jeden Event zu verkaufen, wenn es hilft. Das heißt, es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur um Handel, um Macht, es geht um Wohlfühlen. Und du kriegst die Leute, wenn du sie so weit bringst, dass sie sich wohlfühlen, dann kriegst du sie. Das heißt, du musst ihnen nur das liefern, was ihre Seele will. Vers 23 heißt nochmal, die Kaufleute waren die Großen der Erde und durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Das heißt, da ist ein Dreckland, das muss man einfach mal sehen. Es geht letztendlich um Macht, es geht um Geld und es geht um Okkultismus. Geld, Macht, Okkultismus, auf diesen drei Schienen fährt dieser Zug, auf diesen Säulen steht dieses Haus. Geld, Macht, Okkultismus. Und jetzt geht die Bibel ganz einfach hin und sagt, du Gläubiger, für dich gibt es nur eine Möglichkeit. Nur eine. Vers 4. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Das heißt, Gott hat für die Hure nur letztendlich ein einziges Mittel. Er entfernt seine Leute. Im Alten Testament Israel, im Neuen Testament die Gemeinde Jesu. Er entfernt die Leute letztendlich aus der Hure und dann richtet er sie. Und ich denke, dazu müssen wir ein Kapitel oder ein paar Verse aus dem Kapitel näher betrachten. 2. Korinther 6, Vers 14. Seid nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Jetzt haben wir hier eine Tatsache. Und zwar, das ist eine Tatsache, die letztendlich eine sehr große Rolle spielt bezüglich der Praxis eines Gläubigen, bezüglich der Praxis einer Gemeinde. Das heißt, was bedeutet das, dass ich nicht immer ungleiche oder immer fremde Joch mit Ungläubigen sein soll? Er redet weiter und sagt, was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Das heißt, was hat der, der gerecht ist, das einmal Jesus gehört, und der Gesetzlose? Und der Gesetzlose ist ein Titel des Antichristen, eine wörtliche Übersetzung vom Alten Testament. Er ist der Gesetzlose. Das heißt, was haben Gläubige mit der antichristlichen Schiene zu tun? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Gott, der Teufel, Licht, Finsternis. Wie stimmt Christus mit Belial, das ist ein Bild für den Teufel, überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Jetzt sagt er hier ganz klar, es ist etwas, das hat in keinster Weise etwas miteinander zu tun. Das kann nicht sein, das muss auseinander. Und ich lese jetzt einen Kommentar aus einem sprachlichen Schlüssel vom Griechischen her. Und zwar, da sagt er zu 2. Korinther 6, Vers 14. Praktisch, gebt euch nicht dazu her. Und jetzt erklärt er's, mit andersartigem Jochgenossen zusammengespannt gehen, mit einem Fremden am gleichen Joch ziehen. Und das ist ein Hebraismus, das kommt aus dem Judentum, und das hat bedeutet. Und zwar, mit dem Gedanken führt Paulus, Vers 1 und 2 weiter, in der rabbinischen Literatur auch auf Ehegenossen oder zwei Lehrer angewendet. Das war die Bedeutung, haben die Juden gewusst und der Paulus auch. Das heißt, wenn die Bibel hier sagt, keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis, dann hat es zwei ganz gravierende Punkte, wo die Gemeinde betroffen ist. Wo ich und du, wo wir zwei betroffen sind, ein Gläubiger darf nie einen Ungläubigen heiraten. Das ist was anderes, wenn er sich bekehrt und dann ist das Problem da, dann soll laut 1. Petrus 3 der Ungläubige der andere gewinnen. Aber er darf ihn nicht heiraten. Das ist hier gemeint. Und er darf nicht lehrmäßig, arbeitstechnisch mit denen, die zur anderen Seite gehören, zusammenarbeiten. Das ist der Grund, warum zum Beispiel die wahre Gläubige sich von der Ökumene trennt, warum sie sich von diesen ganzen Zusammenschlüssen trennt. Das ist der Grund. Das hat sich irgendwie Willkür oder wenn man denkt, man ist besser, sondern die Bibel sagt ganz klar, Trennung von solchen Dingen. Aber das geht da ein Persönlicher. Das geht bis rein ins Persönliche, wo man sich einfach trennen muss, wo die Bibel ganz klar sagt, Trennung. Er sagt, die haben nichts miteinander zu tun. Jetzt erklärt die Bibel auch warum. Das ist immer wichtig. Warum? Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, Vers 16. Die Bibel sagt nämlich, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Und da steht Naos, das Wort, das Paulus benutzt für den Leib Jesu Christi. Das heißt, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, unser herzlicher Tempel. Und wir bilden den großen Tempel der Gemeinde Jesu Christi. Und er sagt, ich will in ihnen wohnen, weil Gott in uns durch den Heiligen Geist wohnt und unter ihnen wandeln. Die Bibel sagt ganz klar, er wandelt inmitten des Leuchters, weil Gott gegenwärtig ist, wo zwei oder drei versammelt sind. Aus dem Grund sagt er, geh aus von ihr, sondert euch ab. Vers 17. Er geht so weit, dass er sagt, rührt nichts Unreines an, ich will euch aufnehmen. Ich will euer Vater sein Ihr sollt mir Söhne und Tochter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Wort. Es kommt immer wieder auch telefonisch die Frage, was ist denn Befleckung des Fleisches und was ist Befleckung des Geistes? Das ist eigentlich einfach. Fleisch, Befleckung des Fleisches ist immer das, was aus dem Fleisch kommt. Galater 5,19, das sind die offenen Sünden. Und Befleckung des Geistes ist letztendlich eine Gesinnungsbefleckung. Der Geist ist der, der die Gesinnung hat, die Einstellung. Das heißt, wenn man hier von der Einstellung her befleckt ist, also eine völlige Reinigung, und jetzt kommt das Entscheidende. Er sagt hier, wenn man sich hier nicht absondert, beginnt man Geist und Fleisch letztendlich zu beflecken. Dürfen wir nicht. Verbietet Gott, und zwar will er in unserem Herzen wohnen. Das ist ein Gräuel vor Gott, das muss man ganz klar sehen. Parallelstelle steht Jesaja 48,20. Geht aus von Babel, flieht vor den Chaldäern. Und da steht nicht am Schluss, umsonst in dem Kapitel, keinen Frieden haben die Gottlosen. Das muss man einfach nochmal sehen. Und da steht wieder wörtlich die Gesetzlosen. Also wiederum die Leute des Antichristen, so könnte man das übersetzen. Warum? Relativ einfach. Gott sagt, ihr müsst ausgehen, dass er euch nicht ansteckt. Und dass ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Ihr dürft mit dem nichts zu tun haben. 1. Korinther 5, Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Ich möchte übrigens mit etwas aufräumen. Ich lese immer wieder in Artikeln, ich lese immer wieder, wo ich lese, heißt Sauerteig ist ein Bild für die Sünde. Stimmt überhaupt nicht. Sauerteig ist kein Bild für die Sünde, sondern Sauerteig ist ein Bild für die Eigendynamik, für etwas, was sich von allein verbreitet. Zum Beispiel benutzt die Bibel das Wort Sauerteig fürs Reich Gottes. Sie sagt, am Schluss wird das Reich Gottes verbreitet sein im tausendjährigen Reich. Sauerteig ist Eigenverbreitung. Und Sünde hat den gleichen Effekt wie Sauerteig. So wie eins Reich Gottes über die ganze Erde verbreitet sein wird, so verbreitet sich der Sauerteig über das ganze Fleisch, über die ganze Menschen. Und er sagt hier ganz klar, und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht anstecken. Sauerteig breitet sich aus und es wird der ganze Teig zersäuert. Das heißt, wenn ein Gläubiger beginnt, in Einzelteilen seines Herzens Dinge der Hure Babylon anzunehmen und denen nachzugeben, wird er verblendet. Ich sage es nicht, ich sage auch keinen Namen heute, aber ich habe ein Beispiel, das mir erschwindelig wird, was ich nie für möglich gehalten hätte, wo ein Bruder an einem Punkt beginnt nachzugeben und inzwischen einen Grad der Verwirrung erreicht hat, dass ich mich manchmal ernstlich frage, wo das enden soll. Und ich habe das bei mir schon gemacht. Wenn ich einen Punkt unklar bin und keine Buße tun, dann fange ich an zu wackeln. Das heißt, wenn ein Gläubiger Sauerteig duldet, wird er zersetzt von innen raus. Und das ist das Teuflische. Wenn eine Gemeinde Sauerteig duldet, breitet sich der Sauerteig aus. Und das ist das Verrückte. Das Verrückte an diesen ganzen geistlichen Dingen, dass sich die guten Dinge nicht von allein ausbreitet, sondern die guten Dinge müssen erkämpft, erkauft, über Hingabe, über letztendlich geistliche Strukturen erkämpft und letztendlich installiert werden. Aber der Sauerteig, der ist ganz einfach, der breitet sich in der Sekunde aus, wie du nichts tust. Wenn du nichts tust, wird nichts Geistliches stark, sondern das Fleischliche. Das ist das Problem. Drum muss der Sauerteig aktiv bekämpft und rausgeschmissen werden und das Geistliche muss aktiv betrieben werden. Und jetzt sagt Gott ganz klar, Strafe, geht raus, dass ihr ihren Sünden nicht teilhaftig werdet. Das ist ein Problem. 2. Mose 34, Vers 6. Und als der Herr vor seinem Angesicht vorüberging, rief er, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, welcher Tausenden Gnade bewährt und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und dann betet die Gemeinde an. Das heißt, wir müssen uns das einfach mal vergegenwärtigen. Gott ist bereit, letztendlich zu vergeben. Das tut er. Ist absolut bereit. Aber gleichzeitig kann er um seiner Heiligkeit willen nicht ungestraft lassen. Also ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin zurzeit dabei, ohne Druck. Ich bin zurzeit dabei, nochmal zu prüfen, ob es irgendwo noch Dinge gibt, wo ich mich letztendlich rigoros absondern sollte. Und zwar, weil ich einfach sehe, wie es sich ausbreitet. Ich sehe das einfach. Ob es vielleicht Dinge gibt, die ich bisher vor relativ harmlos gehalten habe, wo ich mich absondern muss. Und da muss man einfach von Zeit zu Zeit muss man auch in sich gehen und prüfen, wo steht man? Was ist los? Wo gilt's? Gell? Und weil es ist einfach die Gefahr der Ansteckung. Und jetzt geht die Bibel so weit, dass sie praktisch sagt, das ist wie bei Sodom und Gomorra. Dort ging es ja so weit, dass Gott selber vom Himmel herunterfuhr. Warum ist er heruntergefahren? Weil der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war über alles Fleisch und aus dem Grund ist Gott heruntergefahren. Und er ist heruntergefahren, weil die Sünde Sodoms und Gomorras bis zum Himmel geschrien haben. Und das, was wir heute tun, ist genau das Gleiche. Die Sünde Sodom und Gomorras ist im Vergleich zu dem, was die Hure Babylon tut, harmlos. Das waren offene Sünde. Aber das, was heute passiert, ist nicht auf der Stadt, oder es war ein Städtebund, begrenzt, sondern es ist die ganze Welt. Heute lästert durch die Hure Babylon die gesamte Menschheit Gottes Angesicht. Das ist viel gravierender, viel brutaler, viel universeller und viel radikaler, wie man überhaupt vorstellt. Das heißt, ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeit gedacht. Und wenn man wissen will, was Ungerechtigkeit ist, Römer 1,18 ist der Katalog. Und da sagt die Bibel, diese Sünde wird Gott heimsuchen. Geschwister, wir glauben immer, dass Gott, und das sagt die Bibel ganz klar, denke nie als Mensch, dass Gott ist wie du. Gott kann warten. Gott kann unendlich warten, bis er jemand straft. Aber wenn er mal straft und wenn er mal die Zorngerichte kommen, dann wehe uns, dann wehe der Menschheit, dann wehe einem Menschen. Wenn er mal Zorngerichte Gottes über diese Erde geht, ist aus. Gibt es keine Rettung mehr. Und das ist eben das, was hier ansteht. Das heißt, es reicht bis zum Himmel und Gott ist bereit, hier das auszulösen. Diese Ungerechtigkeit wird gedacht, das ist der Kairos Gottes, der Zeitpunkt Gottes. Wenn Gott sagt, jetzt ist es soweit, dann kannst du nichts mehr machen. Dann fallen da die Atombombe, bin ich tief überzeugt. Und müsst es ganz nüchtern sehen, dann wird hier ein Teil wirklich zur Verantwortung gezogen auf eine absolut radikale Art und Weise, wie man sich nicht vorstellen kann. Jetzt kommt Gott und sagt 6. Könnt ihr euch erinnern? Der Kampf ums mosaische Gesetz. Was sagt die Bibel? Wem gilt das mosaische Gesetz? Das mosaische Gesetz gilt letztendlich dem Gottlosen. Jetzt geht Gott an und wendet es einfach an. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das doppelte heim gemäß ihrer Werken. In den Bechern, den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. Das heißt, Gott misst jetzt genau Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diesen Multiplikationseffekt, was diese Sünde bewirkt hat, der bekommt sie jetzt bösartig zurück. Weil Gott zahlt Zweifaches. Jeremia 2, Vers 13. Ich denke einfach, es ist wichtig zu wissen, wie Gott denkt, wie Gott handelt, wie er reagiert. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und diese doppelte Sünde ist immer, die hat immer den gleichen Charakter. Das eine ist das Verlassen Gottes, Gott nicht zu dienen und dann hinzugehen und den Götzen zu dienen. Und das genau bewirkt die Hure. Drum wird er doppelt eingeschenkt. Das ist eine doppelte Sünde, darum kriegt es doppelt bezahlt. Das heißt, Gott rechnet doppelt. Er sagt, von ihm wegzugehen, ist die erste Sünde, die zweite zu der anderen hinzugehen. Das ist bösartig, bösartig. Das muss man sich ganz nüchtern vergegenwärtigen. Sie muss den Becher praktisch doppelt trinken. Und es ist der Becher, den sie den anderen eingeschenkt hat. Das heißt, sie trinkt jetzt auch von diesem Gräuelbecher. Und ich denke einfach, wenn man das einmal versteht, was sich jetzt auch langsam abspielt, wir müssen das einfach nüchtern sehen. Es wird jetzt alles vorbereitet. Und zwar, wenn wir zum Beispiel sehen, wie jetzt das alles ins Licht kommt, was hier versündet teilweise im Katholizismus und in ähnlichen Institutionen einfach vorhanden sind. Wie man jetzt gesehen hat, Dalai Lama gehört ja auch zu diesem Gebilde. Was da hinter der Kulisse für also fast terroristische Ansätze sind, wenn man das alles sieht, dann merkt man, Gott bringt das ins Licht. Warum?
So ein ganz einfacher Effekt, weil die Hure die Welt irgendwann reizen wird. Die Hure wird die Welt reizen. Das ist irgendwann, wenn die Gottlose sagen, jetzt haben wir genug von denen. Und das sind schon die ersten Anzeichen, dass diese geheuchelte Frömmigkeit letztendlich demaskiert wird und dass man hier letztendlich Rache übt. Und Gott wird die Welt benutzen. Gott wird der antichristliche Staat benutzen, um sich an der Hure zu rächen. In 2. Thessalonicher 1,6 heißt es, wie es denn gerecht ist vor Gott, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Das heißt, Gott zahlt mit selbem Heim. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gott zahlt so heim, wie sie gesündigt hat. Das ist von ganz, ganz entscheidender Bedeutung. Das heißt, sie kriegt alles wieder zurückgezahlt. Und zwar auf eine furchtbare Art und Weise. Selbstverherrlichung ist das nächste in Vers 7, wo die Bibel einfach sagt, ein Merkmal der Hure ist, in dem Maße, wie sie sich selbst verherrliche und üppig lebte, gäbt ihr nun Qual und Leid. Selbstverherrlichung, das ist es. Wisst ihr? Selbstverherrlichung. Das hat angefangen, wo mit dem kleinen Satz, das Abendmahl ist dort, wo der Bischof ist. So hat es angefangen. Ganz harmlos. Könnt ihr euch erinnern, unser Bibelstudium vom Abfall der Christenheit, Richter? Könnt ihr euch an den Stamm Benjamin erinnern? Den hochgesegneten, von Gott hochberufenen Stamm Benjamin. Wie hat es denn angefangen? Ganz klein. Wo ist er am Schluss? Schlimmer wie dann. Das muss man zuerst mal hinkriegen. Schlimmer wie dann. Am Schluss. Und so ist sie auch. Das ist dieser Sauerteigeffekt, dieses Ausreifen des Bösen, das hier über die Jahre ausreift. Und was da dazugehört, Selbstverherrlichung. Falsche Einschätzung. Jetzt muss man einfach sagen, Daniel 4, wenn er das in Ruhe lässt, dann sagt er Nebukadnezar. Er hat Gott gegenüber die Ursünde des Teufels begangen, den Hochmut, und dann straft Gott. Und das ist das, was bei der Hure ausreift. Bei dieser falschen Endzeitkirche, bei dieser Welteinheitskirche, sie wird sich selbst verherrlichen. Und sie wird in Saus und Graus üppig leben. Das gehört auch dazu. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon in die Kirche reingegangen, da hat es mich rückwärts raus. Du rechnest ja mit dem nicht. Du machst ja eine Holztür auf. Vielleicht eine wurmstichige alte Holztür und dann kommst du da rein und dann stehst du immer Prunk, der ungeheuer ist. Ich war im Kölner Dom und hab mir mal den Bischöfen ihre Bischofsstäbe angesehen. Das glaubst du als Normaler nicht, dass sowas gibt. Das ist unfassbar. Was hier Prunk ist, was hier Üppigkeit ist und gleichzeitig Selbstverherrlichung. Ich lese mal 2. Petrus 2,13. Das ist jetzt ein bisschen ein anderer Zusammenhang, aber es zeigt etwas von dem. Indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, sie halten die schwelgerechter Tage für ihr Vergnügen, als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Bügereien, wenn sie mit euch zusammen speisen. Das heißt, hier ist einfach Üppigkeit, Wohlstand. Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, die haben mich auch schon mit befasst, oder nur am Rande beim Lesen, müsst ihr mal gucken, was zum Beispiel die Kirche, die sagt, dass sie die legitime Nachfolgerin des Jesus Christus von Nazareth ist, der nicht einmal hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Wenn du siehst, was hier ist, du hast ein Wirtschaftsgebilde. Und der frühere Leibwächter vom Papst ist inzwischen, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch war, aber es gab eine Zeit, wo er den Vatikan nicht verlassen konnte, weil sie ihn sofort verhaftet hätten. Müssen wir mal das Buch lesen, wenn ihr Gelegenheit habt, und zwar im Namen Gottes, Fragezeichen von Yellow. Da werdet ihr sehen, ihr habt es hier mit dem Wirtschaftsgebilde zu tun. Das ist tatsächlich ein Staat und eine Wirtschaftsmacht. Und da habt ihr alles, was du dir vorstellen könntest. Hier ist üppig lebt, jetzt sagt Gott, sie kriegt Leid und Pein, lässt Lazarus, dort werdet ihr sehen, das ist das Bild, der Lazarus und der reiche Mann. Leid und Pein wird über die Hure kommen, das muss man auch den Leuten sagen, die heute nicht bereit sind, aus der Hure Babylon rauszugehen, sich von allen diesen Linien, ich meine jetzt nicht nur, dass man sich formell drin, das ist für mich das Wenigste, sondern dass man auch innerlich rausgeht, man kann lang formell sich getrennt haben von allen diesen Gruppen und kann innerlich noch drin sein von den Gedanken, dass man sich bis im Innerste von diesen Gedanken trennt letztendlich, dass man rausgeht. Weil nämlich Gott richten wird, und es wird die treffen, die drin bleiben, es wird die treffen, die hier auch mitgehen.
Die werden genauso Leid und Elend über sich bringen. Und das muss man den Leuten sagen, die drin bleiben. Ich muss ihnen sagen, auf dich wartet eine Zukunft, die heißt Leid und Pein und Vernichtung und ewige Verdammnis. Das muss euch klar sein. Was so ehrlich seid, es denen zu sagen. Sie will Königin sein, heißt es hier. Das heißt, sie will einfach Macht. Sie will Macht. Sie will bewundert werden. Sie will keine Witwe sein und sie will kein Leid sehen. Lesen wir uns dazu Jesaja 47,8. Das sind jetzt Parallelstelle aus diesem berühmten Kapitel über die Hure. Nun aber höre, du Üppige, die da sorglos sitzt, die in ihrem Herzen spricht, ich bin's und sonst niemand, ich werde nicht als Witwe dasetzen, noch die Beraubung meiner Kinder erfahren. Das heißt, sie will Königin sein, sie will letztendlich keine Witwe sein, sie will das alles nicht, was Gott ihr als Strafe gegeben hat, sondern sie will die große Königin sein, die ihre Schäflein hütet. Und weil das nicht brutal ist, und das muss man einfach nüchtern sehen, wenn man den Text liest, sie will keine Witwe sein, sie will Braut sein. Sie will die Gemeinde sein, sie will die Braut sein. Aber Gott sagt, du hast den Mann schon lang verloren, nämlich Jesus Christus, der König der Herr der Herren, der König der Gemeinde, der König der Heiligen. Du hast ihn lang verloren, der ist nicht mehr da. Für dich ist er nicht mehr da. Es ist nicht mehr Gemeinde, es ist Hure. Und da ist kein Bräutigam, sie ist Witwe. Sie will Braut sein, aber sie ist kein Braut. 2. Korinther 11 ist das Klassische, was hier passiert ist. Und ich denke, wenn man mal die Verführung versteht, dann wird man relativ unbarmherzig diesen Linie gegenüber. Weil es verdirbt die Menschen und bringt das Gericht Gottes. Paulus sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine reine Jungfrau dem Christus zuzuführen. Das ist das Programm Gottes. Die Gemeinde soll eine Jungfrau, eine Braut sein, sie soll keusch, sie soll rein sein und soll auf ihren Herrn warten, soll sich trennen von diesen ganzen Dingen. Jetzt sagt er, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer Lust, mit ihrer List. Wie hat sie denn verführt? Mit welcher List? Mit Lust. Mit Augenlust und Fleischeslust. Als sie sah, dass der Baum gut war. Augenlust, Fleischeslust hat er sie angesprochen. Genau das macht er bei den Gläubigen. Auch eure Gesinnung verdorben werde und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Und wie macht das? Sobald man mal die Lust gepflanzt hat im Herz eines Gläubigen, dann kommt eine Maschine. Und die Maschine lautet, ein anderer Jesus. Nicht mehr der Jesus, der aus dem Tempel die Verkäufer rausgepeitscht hat. Ein anderer Jesus. Nicht mehr der Sünderheiland, sondern der Volksheiland und nicht der Sünderheiland. Dann kommt ein anderer Geist, nicht mehr der Heilige Geist, der von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt, nicht mehr der Geist, der in die Bibel hineinführt, nicht mehr der Geist, der Jesus verherrlicht. Dann kommt ein anderes Evangelium, nicht mehr das Evangelium, da man sich radikal bekehrt und dem Lamme folgt, wohin es geht. Dann kriegst du ein anderes Evangelium, dann kriegst du auch andere Arbeiter, andere Apostel und dann kriegst du auch andere Engel. Vorsicht, wenn Engel erscheinen müssen, das möchte ich auch nochmal betonen. Vorsicht, wenn solche Dinge geschehen. Das heißt, sie will Braut sein, aber sie ist keine Braut. Sie ist genau in die Falle von 2. Korinther 11 reingelaufen und das Endprodukt über fast 2 Jahrtausende, das steht vor uns heute. Das ist eine Katastrophe, wenn man sich das überlegt. Sie will kein Leid tragen. Was sagt die Gemeinde dazu? Apostelgeschichte 14,22. Wir werden durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Die Gemeinde ist gewöhnt, Leid zu tragen. Die Gemeinde ist gewöhnt, Ärger zu haben. Die Gemeinde ist gewöhnt, unter durchzugehen. Wehe, wenn die Gemeinde Beifall hat. Wehe, wenn sie Beifall hat. Na, no, dann stimmt was nicht mehr. Sonst normal ist, dass sie Druck hat. Aber die Hure sagt, ich, kein Leid. Im Gegenteil. Anseher, überall geehrt. Also wenn ihr euch echt kräuseln möchtet, dann müsst ihr einfach einmal zu bestimmten Feiertagen, kommt ja in die Nachricht immer. Ist interessant, es wird immer verkündet. Oder an der Zeitung, müsst ihr einfach mal gucken, wenn dann berichtet wird, das ist eigentlich manchmal schwierig. Gell? Ich höre zum Beispiel ein sehr katholisches Sender, wenn ich Nachrichten höre, ist gar nicht falsch. Dann hörst du, welcher Bischof wann, wie, wo von sich gegeben hat. Auch, muss mal hören, muss einfach Ohren aufmachen und sagen, was sagt der? Wo ist Evangelium? Dann merkst du genau, ist was ganz anderes. Und mit Evangelium überhaupt nichts zu tun. Aber jetzt möchte ich nicht auf die Bischöfe rumhacken. Wisst ihr, jetzt guck doch einmal die Führer der Evangelikale an.
Wir lesen ja, ein paar Brüder sind es nur. Es braucht halt mehr lesen. Es rentiert sich nicht. Es ist gräuselig genug. Wir lesen ja von Idea Spektrum die Zeitung. Und dort siehst du immer, was gerade läuft im Reich Gottes. Und es ist, was die Führer von sich geben, was da gesagt wird, Bruder. Du kannst, wenn du die Zeitung lang genug liest, kannst du auch einwandfrei von Sünde und zwar von Lüge überführen. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst nur gucken, was man 2 Jahre vorher geschrieben hat, derselbe Mann. Und dann siehst du, wie schon, bevor er das von sich gegeben hat, schon vertragsschlossen war vom genauen Gegenteil. Da siehst du dann, was läuft. Das heißt, es geht bis in die evangelikale Kreise hinein. Es wird vor keiner Bewegung Halt machen. Es kann bloß vor 2 Dingen muss es Halt machen. Vor dir und mir, vor dem muss es Halt machen. Und wenn ich und du, wenn mir klar stehe, dann steht die Gemeinde klar. Aber es fängt dem Kleinen an, aber die Bewegungen zu retten, zu sagen, die Bruderbewegung trifft es nicht, da kann ich nur lachen. Es wird alle treffen. Die Hure wird quer durchgehen durch alle Denominationen. Sondern wir sind das Problem. Unser Herz. Um das geht es. Jetzt geht Gott hin, Vers 8, sagt ganz klar, an einem Tag werde die Plage kommen, wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Fallstrick, wie die Wehe eine schwangere Frau überfallen werden, wird es über die Hure kommen. Das heißt, der antichristliche Weltstaat wird die Hure spontan, ohne Warnung, gnadenlos, an einem bestimmten Tag wird er sie radikal angreifen und zerstören. Die werden nicht einmal was ahnen, es wird einen Überraschungseffekt geben, wenn der die angreift. Und zwar bösartigst. Und die Bibel sagt ganz klar, Tod, Leid, Hunger. Das heißt, es wird bis in die letzte Substanz hineingehen. Er geht sogar so weit, sagt, sie wird mit Feuer verbrannt werden, wie Sodom und Gomorra. Mit Feuer verbrannt. Feuer ist ein Bild des Gerichtes. Ob denn tatsächlich Feuer im Atomkrieg auch auf diese, ich sag's mal, Institutionen selber fällt, das sei dahingestellt. Ich möchte es vom Geistlichen heute betrachten. Das ist mir viel wichtiger, dass wir verstehen, was da hinter der Kulisse läuft, weil Gott sagt, ja, es ist das, was hinter der Kulisse geht. Das heißt, mit Feuer und Schwefel wird sie vollständig richten. Der starke Gott richtet sie. Das ist ein etwas Wesensmäßiges von Gott her. Er muss sie richten. Gott ist ein Gott des Gerichtes. Ihr könnt die Parallelstelle nachlesen. Jetzt kommt was Interessantes. Es werden sie beweinen und sich ihretwegen in die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihrer Unzucht getrieben, üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuerbrunst zählen. Das heißt, auch die Mächte dahinter werden sich in die Brust schlagen. Die werden eigentlich traurig sein, dass ihre Hure weg ist. Und jetzt siehst du etwas, dass die Könige, das haben wir ja das letzte Mal gesehen, diese 10 Könige, dieses Machtgebilde hinter der Hure, hinter dem antichristlichen Staat, dieses Machtgebilde dahinter ist nicht unbedingt identisch mit dem antichristlichen Staat. Das sind andere Einflusssphären. Und das Tier richtet die Hure hin, macht sie nieder, vernichtet sie, aber die 10 dahinter, die sind eher traurig. Das war ja ihr Partner. Oder was soll ich sagen, Partnerin. Es war doch dort, wo sie gelebt haben, dort, wo sie die Menschheit letztendlich über Macht, über Okkultismus, über Geld, über Religion verführt haben. Und da heißt dann plötzlich, sie steht von fern und sind eigentlich traurig. Sie werden sie beweinen sogar. Sie steht von fern aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und ich denke, das ist eine ganz entscheidende Aussage. Es wird in einer Stunde geschehen. Und das Brutale ist, und ich denke, das müssen wir einfach begreifen, der Welt gefällt Sünde. Ist klar, der Welt gefällt Sünde und der Welt gefällt auch religiöse Sünde. Das war von Gott verboten, das gefällt der Welt. Jakobus 4,16. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, rühmt euch in eurem Übermut, jedes derartige Rühme ist böse. Das heißt, sie rühmen sich sogar, das ist schon Form von, wie soll ich sagen, diesen Faschhai. Und wenn man das sieht, dieser geistliche Hoch- und Übermut, dieses religiöse Gebilde, das hier entsteht, das gefällt der Welt. Da darf man nicht glauben, dass das der Welt nicht gefällt, sondern die Welt wird sagen, guck mal her, was ihr für Verklemmte und für Verbohrte und hinterwäldlerische Gläubige sind. Guck mal her, hier ist doch was Innovatives, hier ist doch was Wunderbares, das ist doch modern. Und so wird die Hure nämlich sein. Das gefällt der Welt, das muss uns klar sein, und darum wird sie auch weinen. Sie werden trauern, sie werden wahrhaftig trauern. Da gibt es ein furchtbares Kapitel, wo das auch beschreibt, Hesekiel 28,5. Also nicht bloß beschreibt, sondern Umfeld zeigt.
Und zwar, hier ist der Fall des Teufels oder der Eintritt des Antichristen ins Totenreich. Beides wahrscheinlich bildhaft dargestellt. Hesekiel 28, Vers 5. Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum sehr gemehrt, und ob deines Reichtums ist dein Herz sehr stolz geworden. Darum spricht Gott der Herr und so weiter. Und jetzt richtet er das Ganze, wenn er jetzt hingeht und praktisch. Hesekiel 26, 27, 28 und Jesaja 14 lädt, dann werdet ihr feststellen, dass das letztendlich das ist, was dahinter gesteckt ist, wie die Verbindungen waren, wie die Welt erschüttert ist, dass die Person zu ihr ins Totenreich kommt, wie sie hier vollkommen einen Schock haben, du bist geworden wie unser einer, so steht es wortlich. Und da sieht man einfach etwas, das sind tiefgründigste Verbindungen praktisch hinter der Kulisse zwischen dieser Welt, zwischen diesem Weltspalt, zwischen dieser Hure, zwischen die antichristliche Linie, zwischen allen antichristlichen Gebilden, alle Institutionen des Antichristen und dem Teufel. Das ist eine Einheit. Das muss uns klar sein. Und da brauchen wir nicht naiv sein, zu glauben, dass du hier was retten kannst. Wisst ihr, bei mir saß schon ein Pfarrer auf dem Sofa und hat mir praktisch fast unter Tränen gestanden, dass er ein Riesenproblem mit der Kindertaufe hat. Tja. Aber es ist wie bei meinem lieben Bruder von mir, der, ich war bei ihm eingeladen, da war es interessant, der hat das gleiche Erlebnis, haben wir uns austauscht, sagt der Pfarrer war bei mir. Hat ihm die Ohren voll gehört, wie schlimm das alles ist. Und der Bruder war stark. Der hat gesagt, es ist ganz einfach, hat er gesagt. Er sagt, da weißt du, zu dem Pfarrer, bei mir, beim Daimler, am Fließband, ist ein Platz frei. Bitte. Dann ist halt was passiert. Früher haben wir gesagt, die Honoratioren. Er war nicht bereit, den Preis zu zahlen. Er wollte nicht das Fließband zum Daimler. Sondern er wollte der angesehene Herr Pfarrer bleiben. Und so ist er halt bei der Hure geblieben. Und das ist das Problem. Und das darf er nicht unterschätzen, wie viele Menschen letztendlich aus Menschenfurcht, aus Ansehen in der Hure bleiben. Das ist der Mensch, der da drin bleiben will. Und das ist das Problem. Und aus dem Grund müssen wir Buße tun und dürfen diese Dinge bei uns nicht einmal im hintersten Herzenswinkel überhaupt dulden, weil es zur Hure gehört. Mit dem haben wir nichts zu tun. Wenn man weiterguckt, jetzt kommen immer tiefere Offenbarungen, zum Beispiel 12. Da siehst du plötzlich, was die gemacht hat. Die Kaufleute weinen und trauert. Und zwar, jetzt müssen wir das sich mal überlegen. Die Hure war so, dass sie bewirkt hat, dass die Kaufleute ein Geschäft gemacht haben. Die hat ja die Finger drin. Die Welthandel. Und das siehst du doch genau, wenn du mal guckst, was da abgeht. Die haben da die Finger drin gehabt. Jetzt heißt es, es waren Ware von Gold, Silber, Edelstein, Perle, feiner Leinwand, Purpur, Seide, Scharlach, allerlei Tuja, Holz. Und sie handelte mit allem, statt dass sie sich absondert. Sie hätte sich absondern müssen, hätte arm bleiben müssen. Man hatte mal ihre Christenverfolgung, ich weiß nicht, wer es war, welcher Kirchenvater, irgendeiner der ersten Kirchenväter, könnte sogar Polycarp gewesen sein, hat man gesagt, bring die Schätze der Kirche, weil die Religion war immer gewöhnt, dass Religion Schätze hatte. Und die heidnischen Kaiser haben gesagt, bring die Schätze dieser Religion. Jede Religion hat Schätze, hat sie auch. Muss nur gucken, ob jemand Schätze hat, dann ist es Religion. Und letztendlich hat er dann die Schätze gebracht. Und hat er diesen Leuten, ich glaube, 1200 oder 1500 arme, kranke, hat er praktisch die Elender der Gemeinde gebracht, hat er gesagt, sieh her, der Schatz der Gemeinde. Ja, war stark. Hätte er nicht aufs Büßen müssen, schau klar. Aber hier sieht man etwas, sie handelt mit allem, was nichts ist. Und jetzt könnte man natürlich schattenbildlich auslegen, sie handelt mit feiner Leinwand. Die feine Leinwand ist die letztendlich die Gerechtigkeit der Heiligen, indem ich zum Beispiel einen Ablass verkaufe und falsche Gerechtigkeit verkaufe. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Also man kann jetzt hier letztendlich geistlich alles auslegen. Gold, das Wesen Gottes, Silber, das Wort Gottes, indem ich aber Prüfer reinflicke, Edelsteine, Perlen, diese ganze geistliche Güter, findet ihr alle wieder in der Bibel. Mit dem hat sie geschachert. Auch mit Scharlach, Bild für Sünde, laut Jesaja 1,18. Das heißt, man kann auch mit Sünde handeln. Du konntest zu bestimmten Zeiten konntest einen Ablass kaufen für einen Mord, den du erst begehren wolltest. Das ist mir vorstellen. Unfassbar. Und du siehst, sie hat gehandelt, aber das Brutalste ist ja eigentlich Vers 13, sie handelt mit Zählen der Menschen. Und hier hast du letztendlich dieses Phänomen auch der Seelenmesse,
Hier ist dieses Phänomen, dass man Säler verschachern kann. Wenn ihr mal wissen wollt, wie das geht, müsst ihr einfach mal Pater Czinicki lesen. 40 Jahre in der Kirche Roms, 50 Jahre in der Kirche Jesu Christi. Das ist ein Doppelband, ist kein sehr beliebtes Buch, aber schon interessant. Da siehst du, wie man Messer verkauft, wie man mit der Seele handelt. Ich lese mal aus Hesekiel 27, Klagelied über Tyrus, über das Antichristliche, über das Teuflische. Mit Menschenseelen und ehernen Geräten haben sie mit dir Tauschhandel getrieben. Das hat dazugehört von der ersten Minute an. Es war ein Teufelzeittrick von der ersten Minute an, mit Seele zu handeln. Und da war nie irgendwas anders gedacht. Und jetzt beginnt Gott zuzuschlagen. Vers 14. Er sagt, das Ganze ist Flitter. Da siehst du, wie Gott es sieht. Wisst ihr, der Mensch ist veranlagt, wenn du in ein sehr prunkvolles Gebäude reinkommst, dann kriegst du Ehrfurcht. Das ist falsch, weil es ist Flitter. Und Gott sagt, das ist Flitter. Und jetzt beginnt Gott sie zu ruinieren. Und zwar, er sagt hier, die Früchte, nach denen deine Seele begehrte. Er sagt also, das Wesen der Hure Babylon ist seelisch. Es ist letztendlich das, was der Mensch will. Sind dir entschwunden, aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, du wirst sie nicht mehr finden. Er beginnt jetzt, sie radikal zu ruinieren. Ich lese jetzt nicht jede Parallelstelle. Die Verkäufer dieser Ware, die mit ihrer Handel getrieben haben, die unendlich reich wurden, die stehen jetzt wieder aus Ferne. Die haben sich jetzt distanziert. Die wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Sie werden weinen und trauern. Und werden sagen, weh, die große Stadt, die begleitet war mit feiner Leinwand, Purpurschalach, übergolden mit Gold, Edelsteinen und Perlen, die sich geistliche Dinge angezogen hat. Und hier ist ein doppeltes Weh. Das doppelte Weh ist das doppelte Gericht Gottes. Und man sieht hier letztendlich, es ist im Endeffekt ein Gericht über die geistliche Linie, die hier da sind. Feine Leinwand, Purpur, Schalach, übergolden mit Gold, Edelsteinen, Perlen, diese ganze geistliche Güter, die sie vorgetäuscht hat, letztendlich, die sie vortäuscht, die richtet Gott in einer furchtbaren Art und Weise, indem er nämlich das Tier, der antichristliche Staat, auf sie loslässt. Müssen wir mal nüchtern sein, lässt sie auf sie los. Jetzt sagt Bibel, die große Stadt, Megapolis. Das heißt, sie wird hier letztendlich die ganze Welt beherrschen. Aber ich würde nicht ausschließen, dass parallel dazu, als Parallelgericht tatsächlich hier auch wirklich an einem dieser Zentren der Welt, und das passt nur, ja, fantastisch, irgendwas passiert, ich weiß es nicht. Ich schließe halt aus, dass irgendein Verrückter Saddam Hussein da irgendwo sein Babylon schon halb aufbaut, das weißt du nicht. Das kann alles passieren. Aber hier haben wir es mit der geistlichen Hure zu tun. Aber trotzdem, große Stadt. Ihr kennt die Parallelstelle lesen, wo das immer wieder vorkommt. Diese feine Leinwand ist die Fälschung. Purpur und Scharlach ist letztendlich Sünde. Das heißt, sie täuscht die Menschen durch eine falsche Gerechtigkeit über die Qualität und die Schrecklichkeit der Sünde. Das ist nämlich Sünde, was Reelles, was Furchtbares und was Schreckliches ist. Da täuscht es hinweg. Und sie ist vergolden mit Gold. Sie hat falsches Gold, falsches Wesen, falsche Göttlichkeit. Das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. Huri ist vom Teufel. Edelsteine, Perle, wenn er der Offenbarung lest, das sind die geistlichen Dinge. Und sie ahmt das hohe Priesteramt nach. Das sind auch die Gewänder. Du findest in Religion immer Gewänder, Prunk. Das ist ein Nachahmen des hohen Priesteramtes. Das sind die falschen Ämter aus 2. Korinther 11, nichts anderes. Und ich möchte nochmal betonen, Gott sagt in dem 16. Vers, es kommt plötzlich. Es kommt einfach plötzlich. Also es wird an einem Tag, in einer Stunde, es wird plötzlich kommen, es wird aus heiterem Himmel kommen. Die werden nicht ahnen, was über sie kommt. Die werden sich alle wundern, was passiert. Ich lese mal Sprüche 29,1. Ein Mann, der allen Warnungen trotz, geht plötzlich unheilbar zugrunde. Genau das wird passieren. Plötzlich, unheilbar, schlagartig, ohne Ansatz wird es passieren. Ich weiß nicht, ob wir nur da sind, sage ich mal ausdrücklich. Vielleicht kriegen wir noch ein Stück mit im Vorfeld, ich weiß es nicht. Offenbarung 17, Vers 15. Entschuldigung, Offenbarung 17, Offenbarung 18, 17 und 17, 15 dazu. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. In einer Stunde, und jetzt kommt wieder das Meer, und jetzt kommt Bildersprache vom Meer. Und das Meer ist in der Offenbarung die Volksgemeinschaft. Ist euch schon aufgefallen, wie man von der Volksgemeinschaft, von der Weltgemeinde redet? Von der Weltpolizei? Und das ist hier gemeint. So, ich jetzt sage, und wer ist der Kapitän? Ist einfach. Wir müssen nur gucken. Wir steuern auf diesen Weltstaat, auf dieses Unvergleichliche zu. Und in Vers 18 heißt, sagt die Bibel, wer war der großen Stadt gleich? Sie ist unvergleichlich. Sie ist unvergleichlich. Offenbar 1. Mose 11. Die Babylon, sie war immer unvergleichlich. Sie hat immer versucht, im Hochmut zu Gott vorzudringen. Sie hat versucht, den Turm zu bauen, weil sie glaubt hat, sie könnte den Himmel erreichen. Und hier siehst du diesen Hochmut, sie will die Weltherrschaft. Jetzt müssen wir uns ganz nüchtern sehen. Es geht beim antichristlichen Staat und es geht bei Hure Babylon um Weltherrschaft. Das muss uns klar sein. Bei der Gemeinde Jesu geht es um Fremdlingschaft, um Absonderung, um kleine Herde, um unscheinbar, kein Einfluss in der Welt, kein Macht, kein Ansehen, nichts Besonderes, verachtet von der Welt. Das ist Gemeinde Jesu. Und die Hure ist genau das Gegenteil. Aber selbst nachher, ich habe so einen kleinen Vergleich. Sie bringt Wohlstand für die Völker der Völkermeere. Sie hat immer Wohlstand gebracht. Sie hat immer mit Geld zu tun gehabt. Und sie ist eng verknüpft mit diesen ganzen Dingen. Und jetzt sagt die Bibel, wenn ihr mal das in Ruhe lest, ich habe jetzt hier einen Sprung bewusst gemacht, ich gehe mal zu Vers 20, dann sagt sie einfach, freut euch über sie, du Himmel, und die heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat an euch gerecht, die im Himmel wohnen. Der Gegensatz zur Hure ist der Himmel. Das sind die Gläubigen, die im Himmel wohnen. Weil die Hure kommt nicht in den Himmel, die kommt in die Hölle. Muss klar sein. Das sind die Heiligen. Die Leute der Hure sind die Unheiligen. Das sind die, die Sünde toleriert und duldet. Und die Gemeinde ist aufgebaut auf letztendlich der Basis der Apostel und Propheten. Das ist letztendlich ihre Grundlage. Und die Hure Babylon ist auferbaut auf dem Abfall, auf nichts anderes. Die ist nicht auferbaut auf die Propheten und Apostel, sondern die ist aufgebaut auf dem Irrtum. Jetzt kommt wieder zu dem Punkt, Gott ist ein Rächer. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott rächt auch die Gläubigen, die sie im Lauf der Jahrhunderte und dieser fast zwei Jahrtausende bestialisch umgebracht hat. Da müsst nur mal ein neutrales Lexikon lesen oder einigermaßen eine vernünftige Schrift über diese Dinge. Dann zählt er wie viele Millionen, man sagt allein der Inquisition, Hexerverfolgung, 60 Millionen Menschen umgebracht, bestialisch. Es gab Städte, da hat's nur eine Frau gehabt. Bestialisch, alle umgebracht. Wenn du mal angezeigt warst, war's aus. Die haben sogar extra Folterkamera gebaut. Da sieht man, wie verrückt und wie bösartig das ist. Die Folterkamera war so, dass der Schall gebrochen wurde. Die haben Bautechnik angewendet, dass du die Schreie der Opfer nicht mehr gehört hast. Die haben Schreie gehen, wie sie wollen, das hast du nicht mehr gehört, dass der Schall gebrochen wurde. Das kann man sich nicht vorstellen. Dann wurden die Foltergeräte mit Weihwasser besprengt, mit Weihrauch. Also unfassbar. Da haben die Leute bestialisch umgebracht. Und jetzt kommen wir wieder zur Offenbarung 6. Könnt ihr euch erinnern, die apokalyptischen Reiter, sie rettet. Die Verführung geht über den Erdball, die Gläubigen werden verfolgt und es endet, Gott rächt. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Jetzt rächt Gott. Und zwar jetzt rächt er radikal. Jetzt hebt er den Mühlstein auf. Was sagt Gott? Wehe dem, der einen dieser Kleinen, der nicht glaubt, praktisch zum Abfall bringt. Es wäre ihm besser, es würde ihm ein Mühlstein um den Hals geworfen werden. Und hier letztendlich sagt die Bibel, so wie es denen geht, so wird es der ganze Hure Babylon gehen. Sie wird im Völkermeer untergehen und sie wird letztendlich den Weg des Völkermeers gehen, nämlich der Weg in die Hölle. Und hier ist ein totales Gericht Gottes, wie man es nicht mehr sehen kann. Und jetzt kommt was Brutales. Da sagt der Klang der Harfenspieler, der Sänger, der Flötenspieler, der Trompeter, der Künstler, der Kunst und so weiter, auch der Klang der Mühle. Das heißt, es wird auch keine Kunst mehr geben. Sie hat die Kunst benutzt. Wisst ihr, ist denn ein Unterschied, jetzt sage ich es mal, was ist denn ein Unterschied, wenn ich einen Menschen nackt abbilde, ob das ein Kunstwerk ist, oder ob das eine dreckige Fotografie ist. Das ist doch wurscht. Beides ist das Produkt das gleiche. Der ist nackt.
Und genauso ist es, ob das letztendlich ein Kunstwerk ist oder ein primitives Gebilde eines Heide auf der Osterinsel. Es ist im Zweifel ein Götzebild. Wisst, der Mensch ist so dumm. Über den Trick mit der Kultur hat man die Menschheit reingelegt. Man hat sie reingelegt. Hat ihnen weisgemacht, das ist Kunst. Ja, was ist denn Kunst? Die Verfolgung der Hugenotten in Frankreich, in Meaux, hat begonnen, weil sie Götzenbilder zerstört haben. Das darf man nicht vergessen. Die Verfolgung der Hugenotten hat begonnen, weil in Meaux letztendlich Götzenbilder zerstört wurden. Kunst wird von der Hure benutzt. Es sind die Kunstgriffe, die Tricks des Teufels über Kunst. Da kommt eigentlich das Drama. In der Hure hat es kein Leuchter mehr, keine Gemeinde Jesu. In der Hure ist kein Bräutigam, der Jesus ist nicht mehr da. In der Hure ist keine Braut, ist keine Gemeinde mehr. In der Hure kann man sich nicht mehr bekehren. Ist ganz klar, wenn kein Leuchter da ist, wenn kein Bräutigam da ist und keine Gemeinde da ist, dann kann man sich auch nicht mehr bekehren. Es ist aus. Es ist vorbei. Sondern, statt dass der Bräutigam da ist, statt dass der Leuchter da ist, statt dass die Braut da ist, sind die Kaufleute der Erde da. Sind die Großen dieser Erde. Ist die Verquickung mit der Welt. Ist die Verquickung mit dem Handel. Es sind die Großen dieser Erde. Und statt Glaube ist Okkultismus, Zauberei. Mit dieser Zauberei werden die ganzen Völker verderbt. Da steht wörtlich Heiden. Werden die ganzen Heidevölker verderbt durch diesen Okkultismus. Magie, Sakramentalismus, magisch-sakramentale Riten und Praktiken. Für die ganze Welt wird letztendlich verderbt. Und dann sagt Gott am Schluss, und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden, all derer, die hingeschlachtet worden sind, auf Erden. Das heißt letztendlich, und das muss uns klar sein, Geschwister, die Hure Babylon ist 100-mal mehr unser Todfeind wie die Welt. Das muss uns klar sein. Die Welt ist uns gefährlich, weil wir sie nicht lieben dürfen, weil sie uns infiziert, weil sie uns vielleicht zu weltlichem Denken bringt. Aber der wahre Todfeind der Gemeinde Jesu ist die Hure. Das muss uns klar sein. Die Christenverfolgungen sind in der Regel von religiösen Schienen gefahren worden. Auch Kommunismus ist viel mehr Religion, wie man glaubt. Da steckt Religion dahinter. Da steckt Judentum und Christentum dahinter. Das ist kaum fassbar. Aber es hat alles einen religiösen Touch. Und die Verfolgung der Gemeinde Jesu ist in der Regel von Religion ausgegangen und nicht von rein atheistischen Weltstaaten, die mit Religion nichts zu tun haben. Da ist nichts passiert. Das ist immer passiert, wenn Religion institutionalisiert wurde, zum Beispiel auch durch einen Staat. Und das muss uns klar sein. Die Hure ist unter Todfeind. Und ich kann euch nicht garantieren, dass wir nicht vor der Entrückung noch verfolgt werden. Ich kann es euch nicht garantieren, ich weiß es nicht. Niemand hofft es, aber man weiß es nie. Das heißt, wir müssen uns bloß etwas bewusst sein. Die wahren Gläubigen müssen das tun, was hier Offenbarung 18 sagt. Wir müssen ausgehen, praktisch ausgehen, müssen unser Herz trennen vor allen diesen Linien. Und wenn wir am Schluss nur noch ein Häuflein von 10 oder 15 Leute sind und überall hat es die blühende andere evangelikale Gruppe, die halt dann sich haben einfangen lassen, dann lassen wir uns nicht einfangen. Muss ich innerlich stählen mit der Waffenrüstung Gottes und wappnen und muss bereit sein, rigoros auszugehen, in dem Vollbewusstsein, die Hure ist mein Todfeind. Die Hure ist nur eine Übergangserscheinung. Sie wird vom antichristlichen Staat zerstört werden. Sie wird ein gräuseliges Ende nehmen und wird in der Hölle landen. Das muss uns klar sein. Und mit der will ich nichts zu tun haben. Ich will mit der überhaupt nichts zu tun haben. Hinten und vorne nicht. Sondern ich will meine Ruhe von der. Wir sind die Gemeinde Jesu. Wir gehören zu der Jungfrau. Wir gehören letztendlich zu der Braut. Und wenn man jetzt einmal einen Vergleich nimmt, ich möchte nicht jede Stelle lesen, aber wenn ihr den Vergleich einfach einmal anguckt, ich habe mal versucht, das zu vergleichen. Ihr könnt die Liste selber, wenn ihr hingeht und alles rausschreibt, könnt ihr die Liste 10 Seiten lang machen. Eins ist schon mal klar. Die wahre Gemeinde Jesu ist voll Heiligen Geistes. In der Gemeinde wirkt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Und der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und der Heilige Geist führt in die Bibel hinein. Das ist Johannes 16, das Programm des Heiligen Geistes. In der Hure Babylon ist Finsternis. Dort wirkt ein anderer Geist. Dort wirkt Dämonen. Das sind die Vögel. Die Gemeinde Jesu wird immer Menschen immer Reinigung bringen. Sie wird immer dafür sorgen, dass sie sich reinigen lässt durch Jesu Blut. Und die Bibel sagt ganz klar, die Hure tut genau das Gegenteil, sie beschmutzt die Völker. Die Gemeinde ist eine kleine Herde, sagt der Herr Jesus. Du kleine Herde, die Hure hat die Masse, sie sitzt beim Völkermeer, sie hat immer die Masse. Die Gemeinde Jesu ist Fremdling auf dieser Erde. Die Hure gehört zur Erde. Offenbarung 13, 8 kann man nachlesen. Sie gehört zu dieser Welt. Sie ist ein absolut Gebilde, ohne dass die Welt nicht mehr denkbar ist. Die Gemeinde Jesu soll sich absondern. Haben wir vorher gesehen. Auch 1. Johannes 2,15. Wir sollen uns absondern. Die Bibel sagt ganz klar, die Hure hat genau das Gegenteil. Sie vermischt sich. Sie vermischt sich mit Religion. Sie vermischt sich mit allem, was verboten ist. Das ist genau das Gegenteil. Die Gemeinde Jesu hat, laut 1. Timotheus 6, Einfachheit. Wenn du Nahrung und Kleidung hast, lass dir genügen. Ist einfach. Die Hure hat unendlichen Prunk. Reinigung, ich will es nochmal betonen, ist ein Wesensmerkmal der Gemeinde Jesu. Und die Hure ist voll Sünde. Aber was macht die Gemeinde? Wen verherrlicht sie? Wenn die Gemeinde auf dem Berg Tabor ist, in der Herrlichkeit Gottes und der Heilige Geist wirkt, dann siehst du nichts als Jesus allein. Da wird Jesus gepredigt. Und wen verherrlicht die Hure? Sich. Die Gemeinde sagt, nur Heil in Christus. Und die Hure sagt, nur Heil bei uns. Das ist der Unterschied. Die Gemeinde wandelt im Licht. Wenn du mal das Kapitel 18 ganz langsam lässt, dann seht ihr, dass die Hure positiv denkt. Die Gemeinde denkt realistisch, sagt, sei mir Sünder gnädig, tut Buße. Aber die Hure denkt positiv. Das ist das Brutale. Die Gemeinde hat Gottes Wort. Die Wirkung des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes, das Menschen verändert. Und die Hure hat Okkultismus. Es ist Zauberei, müssen es klar sein. Die Gemeinde Jesu rettet Seelen, indem sie zum Heiland führt. Und die Hure verkauft sie. Jetzt Geschwister, ganz ehrlich. Was hat Licht zur Gemeinschaft mit Finsternis? Was hat Christus mit Belial zu tun? Was hat Gott mit dem Teufel zu tun? Was hat der Tempel der Götze mit dem Heiligen Geist, mit dem Tempel des Heiligen Geistes zu tun? Wenn ich das alles zusammenfasse, dann muss ich eins sagen, es kann kein größerer Gegensatz auf dieser Welt geben, wie die Gemeinde Jesu und die Hure. Und für einen wahren Gläubigen kann es nur eines geben, geht aus von ihr. Egal wo du sie triffst, egal wo du auf sie stößt, raus. Luis Vogel, der sicher nicht ganz unextrem war, aber ich hätte ihn gerne noch kennengelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so das Glück gehabt, dass ich ein paar von den alten Brüdern noch kennenlernen durfte. Aber den Luis Vogel habe ich leider nicht mehr kennengelernt. Hätte ich gern kennengelernt. Er hat immer gesagt, zum Beispiel bezüglich Apokrypha. Er hat gesagt, wie kann ein Gläubiger leben, wenn er Apokrypha in seiner Bibel hat? Man kann die Apokrypha haben zum Nachgucken. Er hat immer gesagt, nimm ein Messer, schneid sie raus und tu diesen übelriechenden Überguss raus. Das heißt, er hat so allergisch reagiert auf alles, was die Hure war, dass er fast ein bisschen extrem geworden ist. Aber ich denke, wir müssen einfach lernen, diese Linie zu erkennen und dann die Konsequenzen zu ziehen, uns zu trennen. Bitte Geschwister, wir haben heute nur die Freude, dass wir das nur sagen können. Oder dass wir ja noch sagen können, weiß ich nicht. Das kommt darauf an, wie sehr die Hure das Tier reitet. Vielleicht geht es auch nur 2, 3, 4, 5 Jahre, vielleicht geht es bloß einen Monat. Je nachdem, wie schnell die Hure galoppiert auf dem Tier, wird es bald wahrscheinlich vorbei sein, da man so deutlich sagt, was links und was rechts ist. Das gehört einfach dazu. Und da ist jede Naivität ist fehl am Platze. So, die Bibel sagt ganz klar, geht aus von ihr. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, danke dir für den Gnadetag. Danke dir, dass du eine reine Jungfrau geschaffen hast durch die Wiedergeburt, dass du eine Gemeinde geschaffen hast, die ein Tempel des Heiligen Geistes ist, die dir, dem Lammevolk, dir als reine Jungfrau zugeführt wird und die einst bei dir sein wird alle Zeit, um mit dir in ungetrübter Gemeinschaft zu leben, hinein in die Ewigkeiten. Und Herr Jesus, gib uns einfach Gnade, uns wirklich abzusondern. Nicht nur äußerlich, sondern vom Herzen her, dass wir mit dieser Hure, mit dieser in der Endzeit entstehende Verfälschung und Verführung und mit dieser Beschmutzung, mit dieser falschen Religion, mit diesem falschen Christentum, dass wir nichts zu tun haben, sondern dass wir dir, dem Lamme, folgen dürfen, auf diesem heiligen Weg, auf diesem Weg dem Lamme nach, dass wir nichts mit zu tun haben. Wo irgendjemand von uns noch drin ist, wo er irgendwo auch wesensmäßig vom Herzen her noch gebunden ist, gib uns Loslösung, gib uns Buße, gib uns wirklich, dass wir ausgehen und dass wir dir, dem Lamme, allein folgen, egal was es kostet. Gib uns Gnade, gib uns aber auch geöffnete Augen. Und lass dein Heiliger Geist in unsere Herzen kräftig wirken, so wie du es uns beschreibst. Dass wir überführt werden von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Dass wir letztendlich dich verherrlichen dürfen und dass wir in die Bibel hineingeführt werden. Dass wir Menschen sind, die dem Lamme wahrhaft folgen, wohin es geht. Gib uns einfach Gnade. Ich danke dafür. Amen.
Amen.